Die Sudetendeutsche, eine Erinnerung. Beinahe wäre der Lissabon-Vertrag, welcher für die Verfassungsentwicklung der Europäischen Union wirklich wichtig war, nicht zustande gekommen, weil der tschechische Präsident Václav Klaus das Dokument nicht unterschreiben wollte. Aber warum wollte er das nicht? Er fürchtete wohl, dass die im Vertrag enthaltene Grundrechtcharta Entschädigungsansprüche der vertriebenen Deutschen aus dem Sudetenland an Tschechien gestellt werden könnten. Ich spreche heute über die wechselhafte Geschichte der Sudetendeutschen und über die Auswirkungen ihrer Integration in die deutsche Nachkriegsgesellschaft nach 1945. Was ist während und nach der Vertreibung aus dem Sudetenland passiert? Wie haben die Menschen ihre Umsiedlung erlebt? Welche Auswirkungen hatte und hat diese bis heute auf das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen? Und war die Integration der Sudetendeutschen in Deutschland erfolgreich? Aber beginnen wir am Anfang. Wer sind die Sudetendeutsche? Die Sudetendeutsche sind Einwanderer unterschiedlicher Herkunft aus Thüringen, Franken und Bayern. Die Bezeichnung Sudetendeutsche sollte ein Sammelbegriff für deutschstämmige Einwohner Böhmens sein. Die Sudeten selbst sind ein Gebirgszug im Nordosten der ehemaligen Tschechoslowakei. Seit dem 16. Jahrhundert zählte das Königreich Böhmen, das heutige Tschechien, zum Herrschaftsbereich der österreichischen Habsburger. Als Amtssprache wurde im 18. Jahrhundert Deutsch eingeführt. In den Napoleonischen Kriegen kämpften Tschechen und Deutsche gemeinsam gegen den Eroberer Frankreich. 1848 traten die Gegensätze der beiden Volksgruppen erstmalig offen zutage. Streitpunkt war die Frage danach, ob Böhmen in ein neues großdeutsches Reich eingegliedert werden sollte. Mit der kleinen deutschen Reichsgründung wurde endgültig klar, dass das Land nicht dem neuen Nationalstaat hinzugefügt werden würde. Franz Josef I. blieb König von Böhmen. Der Erste Weltkrieg beendete die Vorherrschaft der deutschen Böhmen. Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zerfiel in diverse Nachfolgestaaten. Böhmen, Mähren, österreichisch Schlesien und die Slowakei wurden zur Tschechoslowakei. Ein heterogenes Gebilde unterschiedlicher Völkerschaften. Etwa 3,5 Millionen Sudetendeutsche lebten nun als Minderheit in einem Staat, der nur dank der Unterstützung Frankreichs existierte. Im Vertrag von Saint-Germain wurde ihnen verboten, sich mit dem Deutschen Reich zu vereinigen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung eine solche Eingliederung befürwortete. Als sich die Bewohner der deutschsprachigen Gebiete Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien für unabhängig vom tschechoslowakischen Staat erklärten und sich für den Anschluss an die Republik Deutsch-Österreich aussprachen, wurden bei den Demonstrationen am 4. März 1919 54 Sudetendeutsche von tschechoslowakischen Einheiten der Revolutionsregierung getötet. Dieses Vorgehen widersprach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches US-Präsident Wilson in seinem 14-Punkte-Plan für eine neue Friedensverordnung verkündet hatte. Die Alliierten unternahmen nichts gegen das Vorgehen der Tschechoslowaken. Dies half Hitler später Unterstützung in der deutschen Bevölkerung für seine Revisionspolitik zu gewinnen. Rund 37.000 Regierungs- und Verwaltungsstellen, die nach dem Bevölkerungsschlüssel eigentlich den Sudetendeutschen zugestanden hätte, wurden mit Tschechen besetzt. Dadurch entfremdeten sich die Sudetendeutschen dem Staat. Sie befürchteten eine Zwangsassimilierung. Es gab aber auch Politiker, die bereit waren, sich mit dem Staat zu arrangieren und versuchten über politische Mitarbeit Mitspracherechte für die sudetendeutsche Minderheit zu erzielen. Zu diesen aktivistischen Parteien zählten die christlichen Sozialen, der Bund der Landwirte und die Sozialdemokraten. Ende 1929, Zeit der Weltwirtschaftskrise, hatte verheerende Folgen für die Tschechoslowakei. Mehr als 1 Million Menschen waren arbeitslos. Besonders stark betroffen war der sudetendeutsche Landesteil. Hier nannte sich jeder 5. Einwohner als arbeitslos. Diese Entwicklung begünstigte den Aufstieg der sudetendeutschen Heimatfront, die 1933 von Konrad Henlein gegründet und weitgehend Autonomierechte für die deutschsprachige Minderheit forderte. 1935 benannte die Partei sich in Sudetendeutsche Partei um und orientierte sich stark an der NSDAP im Deutschen Reich. 1935 wurde die Partei mit 44 Sitzen zweitstärkste Partei im tschechoslowakischen Parlament. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland wurden die Stimmen nach einer Abspaltung der deutschen Gebiete im Sudetenland immer lauter. Henlein nahm Kontakt zu Berlin auf. Schließlich wurde im Münchner Abkommen vom 30. September 1938 eine Fläche von 22.500 Quadratkilometer mit etwa 3 Millionen Sudetendeutschen und 0,7 Millionen Tschechen dem Reich zugeschlagen. Etwa 80% der Sudetendeutschen befürworteten den Anschluss. Im März 1939 wurde die sogenannte Restchechei entgegen dem Abkommen als Protektorat Böhmen und Mähren besetzt. Nach der Besetzung durch die Wehrmacht wurde das Land zur Rüstungsschmiede für das Großdeutsche Reich umgewandelt. Die tschechische Skoda-Werke lieferten Panzer für die Kriegsvorbereitungen Hitlers. Den Tschechen wurde offiziell durch die Einrichtung einer Protektoratsregierung unter Staatspräsident Emil Hauer eine gewisse Autonomie gewährt. Tatsächlich lag die wahre Macht in den Händen des Reichsprotektors Reinhard Heydrich. Er gilt als der Hauptverantwortliche für den planmäßig angeordneten Völkermord der Juden und regiert mit Terror und Unterdrückung. Juden, Intellektuelle, Priester und Kommunisten wurden in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Tschechen sollten als billige Arbeitskräfte dienen. In der Überheblichkeit Heydrichs soll er sich sogar die Wenzelskrone in der Prager Burg aufgesetzt haben. Als er im Mai 1942 einem Attentat tschechischer Widerstandskämpfer zum Opfer fiel, wurde das tschechische Dorf Lidice als Vergeltungsakt dem Erdboden gleichgemacht. Die Männer wurden erschossen, die Frauen und Kinder in Konzentrationslager deportiert. Insgesamt kostete der Rachefeldzug der SS und Gestapo Einheiten etwa 1300 Menschen das Leben. Theresienstadt wurde zum größten Sammel- und Vernichtungslager auf dem Boden der Tschechoslowakei. 140.000 Menschen wurden ermordet. Das Wüten der Nationalsozialisten schürte Hass auf die Deutschen und damit auch auf die sudetendeutsche Bevölkerung. Edward Beneš gab aus dem Exil das Staatssignal zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Kurz vor Kriegsende, am 5. Mai 1945, brach in Prag und im tschechischsprachigen Gebiet ein Aufstand gegen die deutsche Besatzungsmacht aus. Der angestaute Hass entlud sich und traf vor allem Frauen und Kinder. In Prag wurden die Angehörigen der seit Jahrhunderten dort lebenden deutschen Minderheit misshandelt, verhöhnt und getötet. Sudetendeutschen. Das Konzentrationslager Theresienstadt, in dem während des Krieges Juden und Regimegegner eingesperrt waren, war nun zum neuen Ort des Schreckens für die Sudetendeutschen geworden. Die wilde Vertreibung dauerte bis zum Jahr nur 1946 an. Ihnen fielen schätzungsweise 250.000 sudetendeutsche Opfer zu. Es war der Beginn der geplanten Vertreibung von Sudetendeutschen. Sie durften kaum etwas mitnehmen und mussten sich auf den Weg zur Grenze machen. Obwohl die Alliierten angeordnet hatten, die Ausweisung human zu gestalten, wurden auch in dieser zweiten Phase der Vertreibung schwere Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen seitens der tschechischen Partisanen und Polizeikräfte begangen. Sudetendeutsche Bürger wurden enteignet. Ihnen wurde die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzogen. Damit endete die 800-jährige Geschichte der Deutschen in Böhmen. In den ersten zwei Nachkriegsjahren werden gut 3 Millionen der etwa 3,2 Millionen Sudetendeutschen in die angrenzende sowjetische und amerikanische Besatzungszone vertrieben oder zwangsumsiedelt. Mehr als 1 Million mussten Bayern aufnehmen. 1949 waren dort mehr als 20% der Einwohner Vertriebene. Die Besatzungsmächte und die provisorischen deutschen Landesverwaltungen standen vor einer beinahe unlösbaren Aufgabe, die Millionen Vertriebenen in den oftmals zerstörten Städten und Gemeinden zu verteilen. So wurden die Sudetendeutsche oftmals in ländliche Regionen, die vom Krieg weniger stark in Mitleidenschaft gezogen waren, untergebracht. Dennoch war es nicht möglich, alle Vertriebenen und Ausgebombten zu versorgen. Darum mussten Sammel- und Auffanglager bezogen werden, in denen die Vertriebenen hausten, bis für sie eine neue Bleibe gefunden werden konnte. Die Barackenlager sollten möglichst schnell aufgelöst werden, um eine Integration in der Bevölkerung zu beschleunigen. Für viele Vertriebene war und ist der Verlust der Heimat ein traumatisches Erlebnis. Die kulturellen Unterschiede zu westlichen Gebieten Deutschlands waren teilweise groß. Dazu kamen oft auch konfessionelle Unterschiede, da die Besatzungsmächte keine Rücksicht auf die Wünsche der Vertriebenen nahmen und diese oftmals in vollkommen andere Regionen mit anderen Traditionen, Dialekten und religiösen Bräuchten brachten. Das Gefühl, in der Fremde zu leben, wurde für viele Neuankömmlinge zum Motiv, sich in landsmannschaftlichen Vereinen zu organisieren. Da politische Betätigungen in den ersten Nachkriegsjahren nicht möglich waren, die Vereine und Organisationen boten die Möglichkeit, sich mit seinesgleichen zu treffen und Erfahrungen und Erinnerungen auszutauschen. Oft waren sie auch eine Reise in die Heimatstadt, da die Vertreibungsgebiete allesamt in den kommunistischen Staaten des Warschauer Pakts lagen. Nach der Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges wurden diese Vereine vielfach zu Wegbereitern der Versöhnung mit den ehemaligen Gegnern. Sie veranstalteten Reisen in die alte Heimat und unterstützten Städtepartnerschaften mit Gemeinden in den ehemaligen Gebieten. Vertriebenen war es so möglich, in ihre Geburtsorte zu reisen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor in der Integration der Sudetendeutschen in Deutschland war ihr Selbstverständnis. Das Zusammenleben über Jahrhunderte mit Angehörigen anderer Kulturen und Sprachen hatte eine besondere Mentalität herausgebildet. Dieses Selbstverständnis half den Sudetendeutschen ungemein, sich in die deutsche Gesellschaft einzugliedern. Sie wollten ihr kulturelles Erbe bewahren und gleichzeitig beim Wiederaufbau helfen, obwohl sie sich Diskriminierung stellen mussten, war ihr Fleiß unermüdlich. Die Politik der Besatzungsmächte zielte auf eine rasche Integration und Assimilation der Vertriebenen aus dem Osten ab. Die rechtliche Gleichstellung sollte diesen Prozess beschleunigen und den Wunsch nach einer Rückkehr in die alte Heimat unterdrücken. Das Koalitionsverbot für Vertriebene von 1946 unterstrich diesen Plan. Unmittelbar nach dem Krieg gab es nicht genügend Wohnraum. Aus diesem Grund wurden behelfsmäßig Flüchtlingslager gebaut. Einheimische wurden teilweise dazu gezwungen, Flüchtlinge oder Vertriebene aufzunehmen. Man begann mit dem Anlegen von neuen Siedlungen. Typisch dafür ist die Sudetenlandsiedlung im hessischen Bad Vilbel. Dort entstand in den 50ern mit Hilfe der sudetendeutschen Landsmannschaft und kirchlichen Stellen Häuser und Unterkünfte für 1200 Menschen. Der Wunsch nach einem eigenen Heim trug viel zum raschen Wiederaufbau der deutschen Städte bei. Zur finanziellen Unterstützung der Flüchtlinge wurde 1952 vom Deutschen Bundestag das Lastenausgleichsgesetz beschlossen. Es sah eine Entschädigung der Einheimischen und Vertriebenen für einen Teil ihrer kriegsbedingten Vermögensverluste vor. Finanziert wurde dieser Lastenausgleich durch einen Teil der Steuereinnahmen und eine Zwangsabgabe von 50% des am Tag der Währungsreform von 1948 vorhandenen Privatvermögens von etwa 1,5 Millionen Nichtgeschädigten. Trotz dieser gewaltigen Summe gelang es nur etwa 22% der Vermögensverluste auszugleichen. In der sowjetischen Besatzungszone wollte die neue kommunistische Regierung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem sie einerseits die Großgrundbesitzer enteignete und vertrieb und andererseits das frei gewordene Land an die Neubürger verpachtete. Letztlich erreichte diese Bodenreform etwa 91.000 Vertriebene, was aber nur etwa 2-8% aller Vertriebenen entsprach. Dazu kam, dass im Zuge der Zwangskollektivierung in den 50er Jahren auch dieses Land wieder vom Staat übernommen wurde. So lässt sich folgern, dass auch diese Maßnahmen nicht zur geplanten Integration in den sozialistischen Staat führte, was die SED-Führung auch gar nicht beabsichtigt hatte. Ihr ging es lediglich um die Vertreibung der konservativen Großgrundbesitzer und die Kontrolle über das landwirtschaftliche Nutzgebiet. Der Zustrom von Menschen aus den deutschen Siedlungsgebieten in Osteuropa veränderte die gesellschaftliche Struktur Deutschlands. Eine erfolgreiche Integration von Millionen entwurzelten Menschen stellt eine schwere Aufgabe dar. Die Unterschiede zwischen Einheimischen und Vertriebenen in Tradition und Dialekt waren teilweise sehr groß. Das Zusammenleben gestaltete sich zu Beginn sehr schwierig, doch die Zusammenarbeit beim Wiederaufbau der zerstörten Städte ließ das anfängliche Misstrauen schwinden. Nachdem das Wohnungsproblem gelöst worden war, galt es als nächstes, die gesellschaftliche Einbindung der Neuankömmlinge sicherzustellen. Die Vertriebenen mussten völlig neu beginnen und sich eine Existenz aufbauen. Für Bauern erwies sich das als nahezu unlösbare Aufgabe, da ihnen kaum Land zur Verfügung stand. Nur ein kleiner Teil von ihnen konnte wieder in der Landwirtschaft Fuß fassen. Umgekehrt wurden viele städtische Vertriebene aus dem Sudetenland in bäuerlichen Gegenden einquartiert. Dort fanden sie sich nur schwer zurecht, da sie ursprünglich aus hochindustrialisierten Regionen kamen. Der Anschluss an den Arbeitsmarkt war folglich nicht immer gegeben und viele Sudetendeutsche zogen in den ersten Nachkriegsjahren in eher industriell geprägte Gebiete. Ein Beispiel für einen erfolgreichen wirtschaftlichen Neuanfang nach dem Krieg ist der Aufstieg der Neugablonzer Glas- und Metallindustrie. Neugablonz war 1946 als Vertriebenensiedlung im bayerischen Kaufbeuren entstanden und entwickelte sich zu einem Zentrum der Glasherstellung nach böhmischen Traditionen. Viele Vertriebene aus der Stadt Gablonz in Nordböhmen und dem Isargebirge siedelten sich dort an. Sie stießen in der Bundesrepublik auf eine Marktlücke. Westdeutsche Glasproduzenten stellten vornehmlich Gebrauchswaren her, während Gablonz für seine hochwertigen Schmuckgläser bekannt war. Ihre Erzeugnisse wurden und werden in ganz Europa geschätzt. Unmittelbar nach Kriegsende hofften viele Vertriebene noch auf eine baldige Rückkehr in die Heimat. So weigerten sich viele von ihnen, sich dauerhaft einzurichten, anfangs jedenfalls. Bei den meisten stellten sich, trotz des raschen wirtschaftlichen Wiederaufbaus, keine Heimatgefühle ein. Die psychischen Schäden, die der Verlust der Heimat und die oftmals brutale Vertreibung hinterlassen hatten, durften nie öffentlich behandelt werden und wurden verdrängt. Das Gefühl der Heimatlosigkeit übertrug sich häufig auch auf die nächste Generation. Die Vertriebenen wollten sich durch Fleiß und Leistungsbereitschaft den Einheimischen als ebenbürtig erweisen und sich legitimieren. Ihre Kinder lernten in der Regel sehr schnell die regionale Umgangssprache und sprachen oft das beste Hochdeutsch. Sie sollten es einmal besser haben und wurden häufig auf weiterführende Schulen geschickt. Sie setzten auf immaterielle Werte wie Gemeinschaftsgefühl und Hilfsbereitschaft. Angesichts des Heimatverlustes erschien ihnen dies als einziger Wert, um sich ein neues Leben aufzubauen. Der Freistaat Bayern übernahm 1954 auf dem 5. Sudetendeutschen Tag die Schirmherrschaft über die sudetendeutsche Volksgruppe. Immerhin war rund ein Drittel aller Sudetendeutsche in das unmittelbar angrenzende Bundesland gekommen. Fortan wurden sie dort als vierter Stamm bezeichnet. Im Zuge der Wiedervereinigung und der Öffnung des Eisernen Vorhangs wurden Forderungen nach Entschädigung an den tschechischen Staat laut. Der deutsche Staat verzichtete jedoch mit der Zustimmung zur Oder-Neiße-Grenze endgültig auf alle Rechtsansprüche. In der Charta des deutschen Heimatvertriebenen, die am 5. August 1950 unterzeichnet wurde, war allerdings ausdrücklich von einem Recht auf Heimat die Rede. Ebenso hat die sudetendeutsche Landmannschaft in ihrer Satzung unter anderem folgende Ziele verkündet: den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen und das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten Eigentums der Sudetendeutschen zu wahren. Folglich dauerte der Streit um die Eigentumsrechte der Sudetendeutschen und die Bernestig-Rede weiter an, beschäftigt die Politik in Bayern und in der Tschechischen Republik. Hierbei verhält sich der gesamtdeutsche Staat wesentlich zurückhaltender als die Landesregierung in München. Sind die Sudetendeutschen doch eine nicht zu vernachlässigende Wähler- und Interessengruppe? Die deutsche Besetzung Tschechiens und die Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges von SS und Gestapo begangen wurden, sowie die anschließende Vertreibung der Deutschen, hat das deutsch-tschechische Verhältnis für lange Zeit sehr stark belastet. Da kamen die versöhnenden Worte des 1989 frisch gewählten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Václav Havel gerade recht. Am 28. Dezember 1989 entschuldigte er sich öffentlich für die Vertreibung der deutschen Minderheit, was einen Meilenstein in der deutsch-tschechischen Beziehung darstellte. 3 Monate später reiste Bundespräsident Richard von Weizsäcker nach Prag, um sich im Gegenzug für die von der deutschen Besatzungsmacht begangenen Verbrechen zu entschuldigen. Seitdem hat sich das Verhältnis deutlich verbessert. Deutschland ist zu einem der wichtigsten Handelspartner der Tschechischen Republik geworden. Die Erklärung Versöhnung 95 zwischen Tschechen und Sudetendeutschen aus dem Jahr 1995 sowie die deutsch-tschechische Erklärung über die gegenseitige Beziehungen und deren künftige Entwicklung vom 2.1.1997 stellte weitere Schritte auf dem Weg zu einer deutsch-tschechischen Versöhnung dar. Die Initiatoren der Versöhnung 95 wollten den Dialog zwischen der tschechischen Regierung und den Vertretern der vertriebenen Sudetendeutschen fördern. Zu ihren Zielen gehörte auch die Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts der Sudetendeutschen sowie die Möglichkeit einer Rückkehr in ihre Heimat für diejenigen, die dies wünschen sollten. Die deutsch-tschechische Erklärung sollte die Beziehungen auf die Zukunft ausrichten. Damit begann eine äußerst fruchtbare Partnerschaft der beiden Länder. Das Zögern des tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus, seine Unterschrift unter den Lissabon-Vertrag zu setzen, hat gezeigt, dass die sudetendeutsche Frage nach wie vor aktuell ist. Die Benesch-Dekrete gelten immer noch und sie sind ein Streitpunkt zwischen den vertriebenen Verbänden in Deutschland, Österreich einerseits und der tschechischen Regierung andererseits. Sie widersprechen aber der europäischen Menschenrechtscharta, die im Lissabon-Vertrag formuliert ist. Nur dem Nachgeben des Rats der Europäischen Union ist es zu verdanken, dass Klaus letztendlich doch unterschrieben hat. Für Tschechien soll die Grundrechtscharta nicht gelten. Die Benesch-Dekrete, die das Vorgehen gegen die deutsche Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg sanktionierten, werden weiterhin für Diskussionen zwischen dem Bund der Vertriebenen und der tschechischen Regierung sorgen. Der BDV will in Zusammenarbeit mit den Bundesregierungen und Vertretern der Kirchen mit dem Dokumentationszentrum zur Flucht und Vertreibung in Berlin ein Zeichen für Toleranz und Völkerverständigung setzen. Der Streit um die Grundrechtscharta hat gezeigt, dass dieses Thema die Menschen, insbesondere die Betroffenen, noch immer bewegt. Der Umgang mit Minderheiten in Vergangenheit und Gegenwart bleibt ein schwieriges Thema für ganz Europa.